Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Hallöchen.
Heute Musik in Hörspielen. Was, wann, wo, warum und wieso überhaupt? Das Ganze wie immer nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Und da sind wir wieder. Hallo Daniel.
Hallo Falk.
Ja, heute sind wir mal angetreten und zwar auf Hörerwunsch. Wie ist denn das gekommen?
Der Marius, der hat uns eine E-Mail geschrieben und hat uns da einige Fragen zum Thema Musik gestellt. Also welche Musik wir für Hörspiele bevorzugen, welche Soundtracks wir bei Hörspielen besonders gut fänden, wie wir selber die Musik einsetzen und generell, was wir von Musik in Hörspielen halten, ja oder nein. Und der hat uns da so viele Fragen gestellt, dass wir uns gedacht haben, daraus machen wir jetzt mal eine eigene Folge. Und ich hoffe auch, dass Marius, dass wir alle deine Fragen hier beantworten. Und würde sagen, dass wir auch mal direkt starten. Und zwar, ja, allgemein die Frage, wie wichtig ist uns Musik in Hörspielen? Das ist so die Eingangsfrage, die er uns gestellt hat. Und ich würde sagen, Falk, fang du mal an. Wie wichtig ist dir Musik in Hörspielen? Oder in deinen Hörspielen?
Also ich würde ein bisschen mich anpirschen an das Thema. Und zwar meiner Meinung nach ist Sound natürlich extremst wichtig und guter Sound. Und dementsprechend hat auch Musik für mich in Hörspielen einen sehr hohen Stellenwert. Mag ich sehr gerne, beziehungsweise finde es auch sehr, sehr wichtig. Und bin der Meinung, zum einen kann man damit wahnsinnig toll zusätzlich noch Atmosphäre schaffen und Atmosphäre unterstützen und quasi das, was schon da ist, nochmal weiter hervorheben. Und kann das natürlich auch so ein bisschen zum Geschichtenerzählen verwenden. Das ist so die hohe Kunst. Von daher, einfache Antwort, ja, sehr wichtig.
Also ich sehe das eigentlich genauso wie du, dass ein Hörspiel ohne Musik stelle ich mir schwer vor. Also es gibt Hörspiele, wo man darauf verzichten kann, wo man wirklich das sehr dialoglastig hat, wie beim, ja, so ein Kammerspiel zum Beispiel. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas mit einer Eigendynamik auskommt, ohne dass man wirklich Musik verwendet zum Unterstützen. Mhm. Aber gerade dem Genre, was ich mich so verschrieben habe, ist ja eher der Horror, Thriller, alles, was so ein bisschen gruselig ist. Und da finde ich persönlich, gehört die Musik einfach dazu. Sie ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von dem Hörspiel, der, wie du ja sagtest, dass die Atmosphäre unterstützt. Du kannst die Emotionen lenken. Du kannst ja auch die Hörerschaft darauf vorbereiten, was demnächst kommt. Du kannst sie aber auch überraschen. Und du kannst das Hörspiel musikalisch einfach begleiten. Und deswegen finde ich persönlich, Musik in Hörspielen ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, bei manchen nehmen die das Thema nicht ganz so ernst, beziehungsweise nicht ganz so wichtig. Und das hört man dann, finde ich persönlich, ja, wenn man das nicht allzu wichtig nimmt. Ja.
Also es ist ja auch so, dass man sagt, auch in Videos, also gerade auf YouTube, der Ton macht die Musik und der Ton macht so viel mehr aus, als uns das in vielen Fällen bewusst ist. Können wir versuchen, uns da so ein bisschen prozentual ranzutasten, wenn wir so ein Hörspiel nehmen? Dann gibt es ja Text, also Dialog, gibt es Sprecher, gibt es Soundeffekte und Foleys und gibt es Musik. Wie würdest du das so, oder können wir uns da irgendwie so prozentual annähern?
Ja, das ist jetzt schon eine sehr komplexe Frage. Aber ich würde sagen, dass der Musikanteil bei einem Hörspiel, so wie ich es machen würde, geringer ausfällt als bei anderen. Ich würde die Musik wirklich dann einsetzen, wenn ich auch was zu erzählen habe, was mit Musik unterstrichen werden muss. Und ich würde es nicht dauerhaft einsetzen. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, auch von anderen Hörspielmachern. Ich habe zum Beispiel auch mal für Contendo ja, mehrere Hörspiele schon gemacht und da war es eben so, dass der Christoph, sage ich mal, Musik als Hintergrund viel intensiver nutzt als ich zum Beispiel. Und bei meinem Schnitt habe ich das immer so gemacht, dass ich das versucht habe, so ein bisschen auszudünnen, weil ich der Meinung war, das muss nicht immer sein. Es kann aber auch ein gutes Stilmittel sein, dass du die Musik so als tragendes Element hast und dann ist der Prozentsatz natürlich deutlich höher. Da gibt es jetzt kein falsch oder richtig oder falsch. Bei meinen Hörspielen hätte ich gesagt, ist es eher, wenn du, ja, wie kann man das in Prozente ausdrücken? Das meiste ist halt der Dialog, ne? Das ist einfach, das nimmt den meisten Raum von allem ein. Dann hast du die Geräusche, die hätte ich dann untergeordnet. Und dazu zähle ich auch Atmosphäre, Foley und so weiter. Und dann die Musik letztendlich. Es ist der kleinste Teil, würde ich mal jetzt behaupten, wenn ich so im Kopf meine Hörspiele durchgehe. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Teil, weil wenn er eingesetzt wird, dann ist er wichtig und dann trägt er die Szene und verstärkt alle Emotionen, die ich in der Szene einfach rüberbringen möchte.
Ich gebe zu, bei meinen Hörspielen und da haben wir mal wieder einen Grund, uns richtig zu kloppen, ist es in der Tat so, dass ich sehr, sehr exzessiv Musik einsetze. Das mache ich auch fast durchgehend, beziehungsweise wenn es nicht Musik ist, ist es meistens irgendwie so ein bisschen Atmo oder Stimmung, was man ja meistens auch über einen Synthesizer oder so einspielen kann oder eben aus der Konserve nimmt. Dementsprechend gibt es bei mir fast keine Szene, wo nicht entweder eine Atmo oder eine Musik drunter ist. Es muss aber dazu passen und es muss eben so ein generelles, ich nenne das gerne hier ein Feel geben. Dementsprechend würde ich fast sagen, dass das bei mir so ein bisschen, also diese vier Elemente, die ich vorhin nannte, wahrscheinlich relativ ausgeglichen sind. Also klar, Dialog an sich ist wichtig, also was sie sagen, dass die Leute es richtig sagen, ist wichtig und dementsprechend auch Foley, weil das ist das, was alles quasi nochmal mit so ein bisschen Realismus, also dass ich wirklich weiß, was passiert denn da gerade. Arbeite ich wenig mit Erzähler und meistens eher mit Folies und Effekten und eben die Musik. Ich würde also fast sagen, bei mir ist es so 25, 25, 25, 25.
Okay. Jetzt hast du natürlich mehrfach Folies gesagt, für alle, die jetzt nicht genau Bescheid wissen, was das ist. Im Prinzip sind das einfach nur Geräuschevorlagen, wie Schritte in eine Pfütze springen, einen Topf fallen lassen oder Hände reiben, genau, und oder Textilien, genau, Stoff, der sich bewegt, solche Sachen halt, das sind also Foleys, die man in verschiedenster Art und Weise bekommt und die man dann einsetzen kann. Jetzt ist meine Frage dazu, ist das so, du sagst ja, du hast die, also das ist bei dir ausgeglichen, du hast relativ viel Musik da drin, glaubst du denn, dass du ohne Musik dann nicht auskommen würdest? Also, dass du wirklich diese Untermalung brauchst für dein Hörspiel? Oder ist es einfach nur so ein Gefühl der Sicherheit, dass du hast gesagt, ja, Hauptsache, da passiert was?
Also, ich würde nicht sagen, dass ich es nicht brauche. Und es gibt Szenen, da spiele ich bewusst damit. Also, wenn ich zum Beispiel eine Szene habe, wo absolute Stille ist, dann wäre es doof, wenn da im Hintergrund Musik klingt. Dementsprechend, also ich... Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich nutze da gerne Stille und Pausen, um eben einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und für mich ist das in der Tat so ein bisschen, jedes Hörspiel, was ich mache, kriegt so einen eigenen Sound so ein bisschen dadurch, dass ich eben ganz bestimmte Art von Musik dafür auswähle und die dann so ein bisschen einbette, damit eben sich das Ganze eben noch so ein bisschen filmischer anhört dadurch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen also dieses Filmische, dass man eben, wie gesagt, sich komplett da reinfallen lässt. Und da finde ich es ganz praktisch. Ich weiß, dass den Gegenentwurf, hast du ja schon gesagt, gibt. Aber in meinen Produktionen bietet es sich meistens an, sehr viel mit Musik zu arbeiten.
Ich habe das jetzt bei meinen Produktionen so gemacht, dass ich, also einen großen Teil habe ich früher halt selber gemacht. Heute würde ich das ein bisschen einfach aus Zeitgründen so ein bisschen aufteilen, dass ich eben auch gekaufte Musik vielleicht im Hintergrund verwende. Oder es gibt ja auch so Baukastensysteme, wie von Ghost Hack zum Beispiel. Da kann man sich so aus verschiedenen Layern bestimmte Sachen zusammenbauen, ohne dass das immer der gleiche Song ist. Also man kann wirklich jedes Instrument, jede einzelne Spur verwenden und die was mit etwas anderem zusammenmischen. Also man komponiert nicht selber, sondern man greift auf Bausteine zurück. Und ein Aspekt ist auch, warum ich nicht also so wahnsinnig viele Musik benutze, weil man muss die, also ich habe die ja selber erstellt und das dauert auch einen Moment, bis man diese Musik erstellt hat, bis man so ein Composing fertig hat und sich was aus dem Schädel gedrückt hat, wie der Song halt aufgebaut sein muss. Und deswegen habe ich eben ja das so ein bisschen zurückgefahren, weil ich damals eben keine gekaufte Musik verwenden wollte, sondern nur meine eigene. Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen reduziert, einfach aufgrund der Produktion, weil ich eben jetzt auch kein Musiker bin, dem das sehr leicht fällt, an einem Tag irgendwie 3-4 Songs zu knüppeln, sondern ich habe dann eher für einen Song eine Woche gebraucht.
Ja.
So, also, ne, also deswegen, das ist auch noch ein Aspekt, warum ich halt auf ein bisschen weniger Musik zurückgreife. Ja, trotzdem ist es so, dass die Musik wirklich wichtig ist und ich auch jetzt bei der nächsten Produktion wieder einen neuen Soundtrack mache und dann werde ich auch versuchen, weil das ist auch eine Frage, die der Marius gestellt hat, wie wir unserer Meinung nach die Musik einsetzen. Ne? Also wie ist so eine Musik aufgebaut, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Weil es gibt ja unterschiedliche Musikarten, sage ich mal, und auch zu jeder Stimmung eine bestimmte Art von Musik, die auch vielleicht nicht immer passt. So. Und wichtig ist ja, dass man auch das hört. Und die Musik darf ja auch nicht die Szene so überlagern, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was passiert da eigentlich, sondern das ist ja auch eine Schwierigkeit, wo ich am Anfang auch zu kämpfen hatte, dass man, du hast jetzt ein Musikstück komponiert und setzt es dann ein und dann hast du den, deinen Gesamtmix, hörst es dir an und stellst fest, dass irgendwie man hört irgendwie gar nichts mehr. Ist das so, also kennst du das Problem? Hast du das bei dir auch schon mal gehabt? Weil du machst ja auch teilweise deine Musik selber.
Ja, wobei ich mache eher im Gegensatz zu dir wenig selber, sondern nehme eben hauptsächlich eben lizenzierte Sachen aus der Konserve inzwischen. Dementsprechend, also die ich versuche das so immer so zu machen, dass ich pro Produktion eine Szene mir nehme, die will ich komplett selber vertonen und da ist da meistens was von mir drunter. Und ansonsten, arbeite ich eben sehr viel mit Fremd, deswegen.
Ja. Und wie machst du das? Was ist da deine Erfahrung? Welche Musik eignet sich für was? Also wie würdest du die Musik, wenn du jetzt die Auswahl hättest, du könntest ja einfach die Musik nehmen, was würdest du machen, wenn du zum Beispiel eine Kampfszene hast? Bleiben wir dabei, Kampfszene. Was würdest du auf
die Musik Kampfszene? Brauche ich natürlich eine Musik, die das entsprechend widerspiegelt. Das heißt, entweder was sehr Perkussives oder zumindest was relativ Schnelles, was eben so ein bisschen die Dynamik des Kampfes oder der Bewegung so ein bisschen widerspiegelt. Insgesamt hängt es natürlich immer ein bisschen vom Genre ab, in dem ich mich bewege. Aktuell bin ich sehr viel bei Science Fiction. Das heißt, da kommt sehr viel Synthesizer zum Einsatz, sehr viel elektronische Musik. Und ich versuche allerdings auch immer wieder Sachen zu finden, die sich dann auch als Szenentrenner zum Beispiel eignen. Ich finde, Musik ist ein sehr, sehr schöner Szenentrenner, wenn man eben von einem Ort zum anderen geht oder von einer Szene zur nächsten geht, um da so ein bisschen auch so ein bisschen rauszunehmen. Aber um nochmal bei deinem Beispiel zu bleiben, also wie gesagt, es muss dazu passen. Hingegen, wenn ich irgendwie eine Szene habe, wo geschlichen wird, da muss es eher so mysteriös oder so das, also wie gesagt, das, was ich an Szene, an Bewegung, an Energie habe, an Aktion habe, das muss die Musik natürlich widerspiegeln. Ich könnte nicht irgendwie eine ganz emotionale, traurige Szene haben und da kommt so ein fröhlicher Techno-Song im Hintergrund, wenn ich so mal so ganz extreme mal anbringe.
Jetzt hast du ja schon mehrere, ich nenne das mal jetzt mal Arten von Musik genannt. Bei einer Kampfszene was Perkussives, also was was Rhythmisches, wo man wirklich die Instrumente im Vordergrund hat und keine Klangflächen. Bei Mystik sind es dann wiederum eher dann die Klangflächen mit Synthesizern, die man halt benutzt. Und Das ist ja auch, also das habe ich bei meiner Produktion, also bei meiner Musikproduktion festgestellt, dass am Anfang habe ich immer, ich wollte immer sehr viel in die Musik reinstecken. Ich habe also sehr viele Instrumente gehabt, ich habe viele Klänge gehabt. Ich habe für Maximilian Stark zum Beispiel, habe ich auch einen Soundtrack gemacht und ich wollte diesen Klangcharakter von Maschinen drin haben. Also was so auch typisch für den Bergbau ist, weil das spielt halt im Ruhrgebiet. Und da habe ich eben auch so ein paar Synthesizer gehabt, die waren, der eine hieß Kinetic, ist glaube ich von Heaviosity, und der hat eben so super mega geile Klänge, wirklich so die aus Metall und hier und da. Und das habe ich dann bei einem Stück, habe ich das so gemacht und habe mich so irre gefreut, dass das so geil klang. Und dann habe ich den Song eingebaut und habe festgestellt, dass viele der Elemente, die ich da eingebaut habe, einfach untergegangen sind. Weil man muss ja überlegen, wenn man hat die Musik und dann gibt es bestimmte Frequenzen. Das eine ist eben die Sprache, die in den mittleren Frequenzen liegt. Dann gibt es vielleicht im Hintergrund irgendwie Geräusche, die vielleicht eher ein bisschen tiefer sind. Und die Musik deckt ja ein großes Spektrum ab. Und manche Sachen werden einfach verschluckt. Und ich bin dann hingegangen und musste wirklich dann die Musik, sag ich mal, ausdünnen. Also ich habe wirklich Effekte weggenommen. Ich habe geguckt, dass die Ja, ich habe die Musik eigentlich hörbar gemacht, dass man die auch wahrnimmt, wenn sie sehr leise gespielt wird. Ne? Ja. Und das ist ja so eine Herausforderung. Und das wäre zum Beispiel auch meine, das, was ich von einem Soundtrack erwarten würde. Nicht nur, dass der episch ist, dass der die Szene unterstreicht, sondern dass ich den auch wirklich wahrnehme. Ne? Und dass der nicht zu viel ist, die Szene nicht stört. Und dass das wirklich vom Composing her, sage ich mal, so vernünftig aufgebaut ist, so wie das ein Musiker wahrscheinlich machen würde und nicht so ein Anfänger wie ich, der da alles reingeknüppelt hat. Und am Ende war Brei, also man hat gar nichts gehört.
Ne? Ja, also da sagst du was absolut Wahres. Also manchmal ist weniger mehr. Deswegen, also auch die Sachen, die ich selber mache, da versuche ich mich eben auf bestimmte Elemente zu fokussieren, die dann eben auch hörbar sind. Und versuche aber, die Szene nicht irgendwie zu erdrücken, sondern versuche da eine Balance zu finden. Und deswegen ist mehr als Klangteppich anzulegen, als wirkliche Musik, die eben ein klassisches Thema hat oder die hervorgeht, sondern wirklich eher was man wirklich auf die Szene legt und was eben auch wirklich gut zur Szene passt und zu dem, was gerade passiert, aber eben nicht zu sehr im Vordergrund steht.
Dafür gibt es ja wiederum das, ich sag mal, wenn du so ein bestimmtes Motiv hast, wenn du deine Titelmelodie zum Beispiel, wenn du das als Thema hast und daraus verschiedene Motive machst, da kann man sich ja gerne so ein bisschen auslassen, weil da kommt es ja wirklich nur auf die Musik an. Das heißt, das Intro, die Titelmelodie, da spielt ja eigentlich nur die Melodie oder die Musik und dann kann man da auch wirklich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Genauso ist es ja auch, wenn du, hast du ja auch vorhin angesprochen, Trennermusik macht.
Ja.
Ne, also wenn du einfach Musikstücke hast, die sind wirklich von Anfang an kurz gedacht, du hast also nicht einen irren Aufbau, sondern so Zwischenmusik, die ist ja wirklich, die hat einen sehr schnellen Anfang und du bist sofort quasi im Mittelteil, weil du nicht eine halbe Stunde Zeit hast, diese Musik aufzubauen, weil du ja wirklich nur etwas Szenen oder Handlungen voneinander trennen möchtest und die sind ja auch nochmal anders aufgebaut. Da kann man ja auch ein bisschen mehr rein, komponieren, also ein bisschen aufwendiger machen, weil es eben da auch, man hört nur die Musik. Auch das ist ja so ein Unterschied, wenn du so eine Hintergrundmusik hast, die würde ich heute ganz anders zusammenbauen, eben als eine Zwischenmelodie, die dann meinetwegen auch nur, ich sag mal, von vornherein auf 35 oder 40 Sekunden angelegt ist. Ne? Während das Titelmotiv ja durchaus mal, ein, zwei Minuten lang sein kann.
Ja. Absolut richtig. Dementsprechend, also wie ich ja auch schon versucht habe zu sagen, die Musik sollte auf keinen Fall zu prominent sein, wenn sie was untermalt. Ich meine, gut, es gibt die Gegenbeispiele im Kino, wenn ich meine John Williams greifen wir mal ganz hoch. Bei dem ist es natürlich klar, der schafft diesen Spagat wunderbar. Einerseits eben Melodien zu haben, die ins Ohr gehen, aber trotzdem Musik zu haben, die das Geschehene auch wunderbar machen. Und bei John Williams Musik zum Beispiel ist das Tolle, dass man die auch für sich gut hören kann. Ist natürlich bei vielen anderer Musik oder generell bei vieler Filmmusik gar nicht so gegeben, weil die nicht genug Eigenständigkeit hat, sondern eben hauptsächlich so angelegt ist, dass sie das, was man hört, das, was man sieht, noch unterstreicht.
Es gibt ja auch tatsächlich also Hörspiel-Soundtracks,
ja.
Die man kaufen kann, losgelöst von der eigentlichen Produktion. Und ich weiß noch, der erste Hörspiel-Soundtrack, den ich bewusst so wahrgenommen habe, also Musik ist ja einfach Teil des Hörspiels.
Ja.
Ich muss jetzt überlegen, ich glaube, das erste Mal war es entweder John Sinclair, die haben ja, glaube ich, auch zwei, wie heißen die, Symphonie auf sowieso. Auf jeden Fall die Musik, die Soundtracks, der Soundtrack, der in dem Hörspiel vorkommt, nochmal als separate CD, die man kaufen konnte, wo es nur um den Soundtrack ging.
Ja.
Und dann nochmal bei Gabriel Burns, die haben ja auch nochmal, hat er auch einen Soundtrack veröffentlicht, als sozusagen als eigenständige Folge. Und da ist mir damals erstmal klar geworden, so wie aufwendig das ist, wenn du so Musiker, Komponisten hast, die so für ein Hörspiel Musik kreieren und auch wie, welche Bauteile da drin enthalten sind. Ne, also man hört ja, wie du schon sagtest, in John Williams kann man sich bei Filmen super vorstellen, aber jetzt in dem Hörspiel wäre mir das wahrscheinlich zu viel.
Kommt ganz drauf an, eben was für eine Szene es ist. Wie gesagt, das Star Wars-Thema würde ich jetzt, also als Hauptthema würde ich nicht unter einer Action-Sequenz legen. Auf der anderen Seite gibt es da eben auch im Soundtrack alles Mögliche an Melodien und Themen, die eben auch gut im Hintergrund funktionieren. Aber das ist, wie gesagt, man hört das bei den Star Wars-Hörspielen, ist doch ein schönes Beispiel. Da hat man ja genau die Situation, dass da sehr, sehr viel Star Wars-Musik auch immer wieder im Hintergrund mal zu hören ist.
Ja, genau. Also es ist immer abhängig davon, wie gerade die Szene ist. Aber wenn ich mir überlege, so ein Theme, wie gesagt, eignet sich eben auch nicht für jede Szene. Und beim Film ist es ja immer noch mal was anderes, weil du siehst halt, was passiert. Während du beim Hörspiel das immer akustisch hörbar machen musst.
Ja.
Das heißt, die Konzentration ist ja dann auch schon eine andere.
Ja. Also ich muss auch dazu sagen, um den vielleicht zu sagen, das ist auch so ein bisschen auch für den Hörer sehr unterschiedlich. Also ich hab sowohl die Hörer, die sagen, das ist viel zu viel Musik drauf. Ich habe aber auch die Hörer, die sagen, das finden wir eigentlich genau richtig. Das ist also auch so ein bisschen die Hörangewohnheit, wobei man natürlich auch in der Mischung noch eine ganze Menge gut und richtig machen kann, wie du ja schon vorhin gesagt hast, dass man es eben schafft, den Sound so zu stapeln quasi, dass du so viel wie möglich und so dynamisch wie möglich alles hörst.
Genau, das ist echt eine Herausforderung und das macht es auch so schwierig, wo man einfach auch so ein bisschen Musikerfahrung haben muss, Erfahrung haben muss, wie man komponiert und sich generell mit dem Thema so ein bisschen auskennen muss. Deswegen geht mir da noch einiges ab und da ist die Lernkurve noch, die ist auf jeden Fall noch sehr steil, wo ich auch noch eine ganze Menge machen muss. Und es macht aber auch Spaß auszuprobieren Mittlerweile, es gibt ja so viele Sampler, wo man zwei Tasten drücken muss und dann geht ein ganzes Konzert los.
Ja.
Also es wird einem ja schon einfach gemacht, aber trotzdem hört man immer noch den Unterschied, ob da wirklich jemand Ahnung hat oder ob du einfach so Presets abspielst. Also
das, Na klar.
Ist nicht schlimm, ich mache das ja auch und alle haben angefangen und wie gesagt, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man einfach Musik einkauft und benutzt, weil, wie gesagt, man kann eben auch nicht alles machen.
Es ist halt, man muss dazu sagen, und das ist der Hintergrund, weshalb ich es zumindest versuche, so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Das ist zum einen, du brauchst natürlich die Übung, du willst auch so ein bisschen versuchen, eigene Akzente in das Hörspiel reinzubringen. Auf der anderen Seite, wenn es gute Musik ist und Stock-Footage bietet dir inzwischen wahnsinnig tolle Sachen, also meine Podcast-Serie ist fast ausschließlich mit Stock-Musik, dass man da eben einen wirklich ganz guten Soundtrack inzwischen zusammenstellen kann.
Das stimmt. Also ich habe bei Ghost Tech, das war so meine erste Anlaufstelle, weil er auch sehr günstige Sachen anbietet. Mhm. Und da gibt es eben so diese Sounds. Ich weiß nicht, wie sich das schimpft, aber im Prinzip sind das, wie ich ja schon sagte, verschiedene Layer. Man kann, wenn man alles zusammensetzt, ist das ein langer Song, der so 3 Minuten geht. Und man kann jede einzelne Spur für sich benutzen. Und wenn es passt, kann man das sogar mit anderen Sachen kombinieren, wenn es eben die gleiche Geschwindigkeit oder Tonlage ist. Also da kann man schon eine ganze Menge rausholen, wenn man eben nicht selber von Anfang an komponieren möchte.
Ja. Ja, ja.
Ich habe jetzt übrigens noch in der Mail gelesen, die uns der Marius zugeschickt hat, dass der selber auch Hörspielmacher ist. Mhm. Und der ist quasi auf seinen Fragenkatalog gekommen, weil er unsere Folge gehört hat zu der GEMA und Musiklizenzen. Genau. Da sind dir noch so ein paar Fragen durch den Kopf geschossen, die wir hoffentlich jetzt zum größten Teil hier beantwortet haben. Und er hat jetzt auch geschrieben, dass er für sein letztes Hörspielprojekt Archipel des Terrors eine Kombination gemacht haben, eben aus Hintergrundmusik und Zwischenmusik, wo wir vorhin ja sagten, das sind auch zwei für mich unterschiedliche Arten von Musik, ja, weil man die eben grundlegend anders aufbaut. Also für alle Hörer hier, ich guck mal, ob ich da irgendeinen Link finde, dann können wir das hier mit der Folge noch irgendwie in die Caption reinpacken. Archipel des Terrors von Marius Guido, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er es alleine gemacht hat, auf jeden Fall ist es sein Projekt, wo er als Hörspielmacher mitgemacht hat. Und wenn ich das finde oder ich schreibe ihm nochmal, ob er mir den Link schicken kann, dann hauen wir das auf jeden Fall hier noch in die Caption von der Folge und dann könnt ihr da mal reinhören.
Sehr schön. Ich glaube, was noch offen war, war, ob wir Lieblingssoundtracks haben.
Ja, willst du anfangen?
Oh, wo fange ich an? Also ich finde das Thema Hörspielmusik generell sehr faszinierend. Ich finde es toll, auch wenn man individuelle Musik im Hörspiel machen kann. Das ist heutzutage ziemlicher Luxus geworden, weil, wie gesagt, sehr aufwendig und auch nicht ganz ohne. Dementsprechend Lieblingssoundtracks habe ich einige. Als Science-Fiction-Fan muss ich sagen, großer Tipp natürlich Mark Brandes. Die haben, ich glaube, sogar schon zwei Soundtrack-CDs rausgebracht. Das ist aber ganz tolle Synthesizer-Musik, so richtig Space-Opera-Musik. Finde ich richtig toll. Kann man sich richtig reinknien. Und da merkt man wirklich auch die Liebe zum Detail, weil die wirklich für jede Folge auch nochmal ein individuelles Thema haben, was nochmal im Abspann zu hören ist. Und ansonsten, Gabriel Burns hast du schon genannt, die haben richtig großes Kino gemacht, beziehungsweise ich glaube, Günther hieß der Komponist, ich habe leider den Vornamen gerade nicht, aber das fand ich richtig toll. Und last but not least, ein Soundtrack, den ich großartig finde, der stammt von dem Studio Steel hier in Berlin, die haben Perry Rhodan Hörspiel gemacht zu dem Zyklus Sternenozean im Auftrag von Lübbe und haben dazu einen ganz großartigen Soundtrack produziert mit Chorälen und allem drum und dran. Also das ist, wenn du so einen Soundtrack für dein Hörspiel kriegst, das ist schon ganz schön was wert. Also richtig schön mit Orchester eingespielt, da merkst du richtig, oder da merkt man das auch richtig.
Ich muss sagen, Gabriel Burns fand ich auch unheimlich gut, weil man, ist ja schon ewig her, ich muss überlegen, wann kam Gabriel Burns raus, 2001 oder so?
Also in den
Anfang 2000.
Ja.
Genau, und fand ich es einfach großartig, die Musik, weil ich mag eben auch so Synthesizer-Musik, ich finde es toll und der hat mir auch sehr gut gefallen und welchen Soundtrack ich auch gut fand, gut, bei das Intro zum Beispiel von John Sinclair, also von der neuen 2000er, fand ich auch gut, weil das war mal was anderes.
Ja,
weil es war wirklich, es war schön, es war gut, es hatte so Power, das hat mir sehr gut gefallen, das mochte ich sehr, ich mochte auch den Soundtrack, ist ja insgesamt auch eine unheimlich gute Produktion.
Oh ja.
Und welchen Soundtrack ich auch richtig geil fand, den ich bei Spotify rauf und runter gehört habe, das war von Ghostbox. Die Soundtracks stammt von Ini Ray.
Ich glaube, Ini Ray.
Ich weiß leider nicht.
Ist korrekt
ausgesprochen. Ja, genau, Ini Ray. Ghostbox Original Score. Man muss ja nochmal unterscheiden. Also ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ein Score ist ja eigentlich immer Musik, die wirklich speziell für den Film oder für das Hörspiel erstellt wurde, während ein Soundtrack im Prinzip nur die genutzte Musik ist. Das kann alles Mögliche sein, es können Popsongs sein oder sonst was. Nur ein kleiner Unterschied, deswegen, also hier steht der Original-Score und den fand ich zum Beispiel auch ziemlich geil. Auch die Titelmusik mit der Spieluhr, ne? Fand ich großartig. Ganz minimalistisch. Man hört nur so eine kleine Spieluhr. Im Hintergrund hat man so ja, ganz leichte Klangflächen. Und bei dem habe ich echt eine Gänsehaut gekriegt. Also den fand ich super. Auch extrem digital das Ganze. Aber wie gesagt, ich fahre da voll drauf ab. Also mir hat der von Ghostbox zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wen ich als Komponist auch noch gut finde, das ist Jan-Friedrich Konrad, der zum Beispiel den ja, als drei Fragezeichen neu aufgelegt wurde, hat er, glaube ich, die Titelmelodie dafür gemacht. Weswegen ich ihn aber eigentlich viel geiler fand, er hat auch den Soundtrack zu dem Hörspiel Nightmare on Elm Street gemacht.
Mm.
Und der war zum Beispiel auch richtig geil. Also ja. Das Intro davon habe ich als Kind auch mal eine Gänsehaut gekriegt. Ja, super. Also den höre ich heute noch total gerne, ja.
Und wenn ich vielleicht noch einen Komponisten hervorheben darf, den, wo ich jetzt nicht ein spezielles Ding mache, sondern den ich auch generell so ein bisschen verfolge, weil ich den sehr spannend finde, ist der Tom Steinbrecher. Weil
ja,
der
klar,
eben,
natürlich. Tom, natürlich.
Der natürlich wirklich großartig Musik selber produziert. Er hat ja auch, spielt ja auch immer wieder in Bands und so weiter, also den finde ich auch immer klasse und das verfolge ich immer gerne, wenn man dann wieder sieht, wo er wieder was produziert. Also teilweise richtig schön in dem Stile 80er oder 90er, ist aber auch in unterschiedlichen Genres unterwegs gewesen. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Sollte man auch immer aufhorchen, wenn man den Namen hört.
Auf jeden Fall. Es kann übrigens sein, dass gerade meine Kamera ausgefallen ist, aber hören tust du mich noch, ne?
Ich höre dich noch und ich sehe noch den Pegel und du bist nur gerade, du hast die Augen geschlossen, weil du träumst vom nächsten Soundtrack.
Ach, nee. Habe ich so ein bescheuertes, eingefrorenes Bild, haben wir es noch Zunge rausstrecken. Ja, nee. Ja, also keine Ahnung, mir ist gerade irgendwie die Kamera abgeschmiert, aber nichtsdestotrotz, ihr hört mich ja noch. Wen ich noch nennen wollte, weil du jetzt gerade Tom Steinbrecher sagtest, finde ich auch super. Das ist übrigens auch ein Kandidat, den wir hier auf jeden Fall mal einladen müssen und dann soll er uns mal was erzählen, wie er seine Hörspiele macht und Musik und wie er das alles unter einen Hut bekommt. Wen ich aber auch noch nennen wollte, das ist Michael Donner.
Michael Donner ist auch ein sehr wichtiger Kandidat. Ich glaube, so 50% der Soundtracks, die ich benutze, sind von Michael Donner aus seinem Soundpool-Orchestrarium. Also die ganze Endzeit von Biogenesis abseits vom Titelthema. Das Titelthema ist nur von jemand anderes, aber der Rest der Musik ist quasi durchgehend.
Ja. Ist auch ein Name, den ich immer wieder antreffe und wo ich auch der Meinung bin, dass man, dass es einfach gute Soundtracks sind, die mir wirklich Spaß machen. Ohne jetzt sagen zu müssen, dass ich immer das raushöre, wenn er das gemacht hat, das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, so tief bin ich da jetzt nicht drin, aber es ist auf jeden Fall, wenn man immer reinguckt, wer hat den Soundtrack gemacht, weil ich gucke da wirklich nach, ob es ein eigener Soundtrack ist oder ob es gekaufte Musik ist. Wenn es gekauft ist, ist es nicht schlimm, aber ich finde es immer schön, wenn die Leute das in ihrer Produktion mit einrechnen, zu sagen, ja, wir haben noch einen Musiker oder Musikerin, die einfach was für uns komponiert, das finde ich immer schön. Und da ist mir sehr oft Michael Donner einfach unter die Augen gekommen.
Das ist auch ein ganz wichtiger, genau. Nee, wie gesagt, den habe ich schon sehr viel eingesetzt und wie gesagt, Biogenesis Zero ist hat fast alle Musiken, gerade die Hintergrundmusiken und ich habe nur eben fürs Titelthema, da habe ich damals was geschrieben bekommen, beziehungsweise eine Variante von der Band Arlecchino bekommen. Das ist natürlich auch toll.
Ja. Ich müsste jetzt wieder zu sehen sein.
Im Moment bist du die Schwärze, die Finsternis. Die
Schwärze der Nacht, ach Herr Jemine. Ja, egal, dann müsst ihr jetzt ohne mich klarkommen. Ich blende einfach ein schönes Bikini-Foto von mir ein.
Genau, du blendest ein Bikini-Foto von dir ein. Das heißt, wer den Videopodcast... jetzt warst du kurz zu sehen. Ich glaube, du hast einen Wackelkontakt. Aber bevor wir jetzt in die Abmoderationsschleife kommen und ich merke, wir gehen darauf zu, möchte ich noch einmal den Hinweis platzieren, dass wenn ihr Hörspielfragen habt, wie jetzt hier zum Beispiel, dann könnt ihr uns Feedback, Fragen und mehr an podcast@ohrenbrecher.de schicken.
Genau. Und Marius, dir vielen Dank erstmal für das Lob. Das haben wir jetzt nicht vorgelesen, weil wir wollen uns ja nicht hier selber beweihräuchern.
Wir holen aber, uns selber.
Genau. Wir freuen uns sehr, dass du auf jeden Fall unseren Podcast regelmäßig hörst und dass er dir Spaß macht. Und wir danken dir auf jeden Fall für diese E-Mail mit deinen ganzen Fragen. Und wir hoffen natürlich, dass wir die meisten Fragen beantwortet haben. Wenn du noch andere Fragen hast, schreib uns einfach und dann antworten wir einfach auf diese E-Mail. Ja, und ich würde mal behaupten, wir sind wieder am Ende unserer Musikepisode.
Game over, man. Game over.
Ja, it's all over. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Und dann bleibt uns noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele.
Und beim nächsten Mal seht ihr den Kollegen wieder hier rüber.
Genau, sehen vor allem, sehen. Ja, ja. Haut rein, Leute.
Haut rein, hört Hörspiele. Keep on listening. Ciao.
Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.